Schönen lieben Gruß von mir, Lasso Koulibaly. Ich bin Ältester und Interimsleiter dieser Gemeinde und ich freue mich heute hier mit euch zu sein und ich freue mich vor allem über das, was Gott uns zu sagen hat. Als ich heute Morgen unterwegs war, es ist so, ich brüte solche Dinge immer wieder. Erstmal kommt ein Reminder, spätestens am Mittwoch, knallhart von unserer Chefplanerin und die sagt, am Samstag bist du dran. So, dann kriegst du die Mail, da weißt du, no way to escape. Also du bist ja dran, du weißt es. Und aber viel früher gibt's ja so eine Art Dialog, eine Entwicklung. Man geht mit 1000 Gedanken schwanger, die predigen, wissen es. Und die Frage ist, was ist denn dran? Denn es gibt so viel, worüber man reden könnte. Und was ist für das Gospelhaus dran? Das ist eigentlich das Hauptproblem, das irgendwie herauszufiltern. Sonst kommt diese Neigung, da in der Komfortzone zu bleiben. Heutzutage braucht man keinen Prediger zu sein, um predigen zu können. Copy-Paste, es gibt so tolle Predigten online. Man braucht, du kannst also stichwortmäßig das Ganze abkupfern und dann hier als dein eigenes Produkt ergießen. Und dann bist du, wow, der kann das nicht. Nee, alles geht nur geklaut. Nee, was ist fürs Gospelhaus dran? Und wir sind seit einem Jahr unterwegs. Wir haben angefangen und immer wiederholt, wir wollen unsere Vision leben. Wir wollen sie praktizieren und dafür muss man sie kennen. Und deswegen haben wir darüber gesprochen, wie es heißt, was es heißt, Christ zu sein. Wir haben darüber gesprochen, was es heißt, in einer Gemeinde mit anderen unterwegs zu sein. Was für Fähigkeiten Gott uns zur Verfügung stellt. Unsere Gaben und was man daraus macht. Und das wiederholen wir. Wir sind jetzt mittlerweile in der vierten Iteration, nämlich das ist die vierte Runde. Das heißt, wir in diesem Monat reden wieder über Gaben. Der Letzte, der in unserem Rahmen über Gaben gesprochen hat, der war genauso hell wie ich. Das war Cyril, das war in diesem Raum, das war im März, das war unsere letzte Vor-Corona-Predigt. Und diese Predigt habe ich mir, schlau wie ich bin, nochmal reingezogen, dreimal, weil sie so cool ist. Der Cyril hat so eine sehr empathische Art. Aber das ist keine Cyril-Wiederholung hier, sondern ich fand so gut, ein paar Dinge haben bei mir wieder klick, klick, klick gemacht. Und das ist super. Das, was ich aber tun werde, ich werde genau denselben Bibelabschnitt wie er betrachten. Nur zwei Verse mehr. Ansonsten genauso Römer 12. Ich liebe sowieso Römer. Den Römerbrief und das Kapitel 12 ist auch mal interessant. Also steigen wir gleich ein und dann gehen wir auf die Reise zusammen. Römer 12, die Verse 1 bis 8, da steht, ich ermahne euch also Brüder und Schwestern, das ist also Gender, ne? Brüder und Schwestern, also in der Originalversion ist es nicht so, dass ihr, das ist die Einheitsübersetzung, denn der Paulus, naja, der hat eigentlich meistens die Männer angesprochen und die Frauen gleichzeitig dabei gemeint. Also in manchen Fällen hat er sie gleich namentlich genannt, aber es geht natürlich um Brüder und Schwestern. Also ich ermahne euch, also Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leibe als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dazu bringen, als euren geistigen Gottesdienst. Und gleich euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln. Habt gesehen, ich habe schon einiges in Farbe oder dick abgebildet, weil es für mich nachher ein Nachspiel dazu gibt. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Denn aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von uns, also niemand wird ausgeschlossen, jeder ist gemeint, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Diese Passage ist ein bisschen lang. Man könnte sie in mehreren Abschnitten analysieren und so weiter und so fort. Aber ich habe mir gesagt, zwei Abschnitte reichen für die Zeit heute. Fortsetzung folgt sowieso im Laufe der nächsten Wochen. Ich möchte zwei Bereiche betrachten. Voraussetzungen erstmal, denn wir reden ja von Gaben. Es gibt Voraussetzungen. Gott ist ein sehr strukturierter Gott, der weiß genau, was wir brauchen und er plant, was er macht. Ich gehe mal den nächsten Part an, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistigen Gottesdienst und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Hier erkennt man, vorletzte Zeile, was der Wille Gottes ist. Doppelpunkt. Ich denke, jeder von uns fragt sich mal, was ist Gottes Wille für mich? Ne? So, was, hey, was willst du, was ich tue? Ich stehe da. Das Gute tun, das Wohlgefällige tun, das Vollkommene. Man könnte sagen, Gutes tun. Wenn man was tut, was gut ist, ist oft so, dass andere davon profitieren. Deswegen ist es gut. Denn wenn niemand das sieht, kann man das nicht als gut empfinden. Es ist immer nach außen gerichtet. Unser Auftrag lautet, Gottes Willen zu tun, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene erkennen können und umsetzen können. Mit anderen Worten, ich sage es einfach so, wie ich es sehe, wir sollten etwas tun, was über unsere Fähigkeiten steht, oder? Das Gute, könnte ich mir vorstellen, ab und zu mal was Gutes zu tun. Wohlgefällig, passt auch noch. Aber spätestens beim letzten, vollkommen, da denke ich, da scheitert jeder von uns in diesem Raum. Spätestens da. Und deswegen frage ich mich, ist das widersprüchlich? Denn wenn das Gottes Wille ist und wir nicht in der Lage sind, das zu tun, wie kommt es dann zu dieser Kluft zwischen den biblischen Verheißungen und uns? Wir sind doch Gottes Kinder und in unserem Alltag stellen wir fest, wir sollen Gottes Willen tun, aber wir sind dazu nicht in der Lage. Das Vollkommene kriegen wir nicht hin und das andere sowieso nur ab und zu, nicht immer. Es steht ja nicht, wir sollen das Gute tun und ab und zu mal das und so weiter. Das ist der Wille Gottes für euch und das ist mein Auftrag an euch. Tut das Gute, tut das Wohlgefällige, tut das Vollkommene. Wie kommt es dazu? Also ich bin fest davon überzeugt, dass unser Gewissen in diesem Spannungsfeld eine Rolle spielt. Wie komme ich drauf, überhaupt jetzt das Wort Gewissen jetzt ins Spiel zu bringen? Heute Morgen lief ich da rum. Und da war bei mir immer diese Frage her, du hast so viele Verheißungen in deinem Wort. Wir sind in Christus so tolle Wesen, aber irgendwas bremst. Und das, dies, was mich bremst, ist oft etwas, was an mir nagt und mir sagt, bist nicht gut genug. Und das ist mein Gewissen. Ich erkläre euch, wie ich das meine. Seit dem Sündenfall haben wir alle, die Gott an Gott glauben, die Juden zuerst und die anderen Nicht-Juden, wir stehen ja in diesem natürlichen Konflikt. Ne? Wir wollen Gott gefallen. Das, glaube ich, wollen wir alle. Wir wollen Gott gefallen, oder? Würdet meine Meinung sagen. Wir wollen alle Gott gefallen. Aber, wir versuchen es viel zu oft aus eigener Kraft. Also ich kann für mich reden und müssen feststellen, dass wir nie gut genug sein können. Wir sind nie gut genug. Wir können nicht gut genug sein, um Gottes Standard zu erfüllen. Und trotzdem ist immer dieses in uns, an uns und der Feind missbraucht das. Er missbraucht diesen Umstand, solange wir auf uns
schauen.
Ja, es gibt so ein paar Beispiele. Du betest vielleicht 30 Minuten am Tag und dann stehst du irgendwo in einem Umfeld, da hörst du, dass einer sagt, er betet 2 Stunden am Tag. Ja, da denkst du dir, ja, vielleicht betest du nicht lang genug, nicht oft genug. Oder du fastest ja gar nicht genug. Es gibt ja so Bibelverse, die heißt, ja, solche Dinge, ja, manch, die haben gefastet. Und wann habe ich zuletzt gefastet? Vielleicht faste ich nicht oft genug, lang genug. Ich bin vielleicht nicht engagiert genug in der Gemeinde. Es sind ja Aufgaben, die hätte ich vielleicht mal übernehmen können, die ich nicht übernommen habe. Irgendwelche Dienste. Bin ich nicht eifrig genug? Spende ich nicht genug Geld? Zahle ich vielleicht nicht so richtig meinen Zehnten? Ich halte vielleicht mal 20% von dem Zehnten für mich. Oder ich zahle überhaupt gar keinen Zehnten. Vielleicht mag mich Gott gar nicht, weil mein Geld nur für mich und nicht für Gott da ist. Und. Es gibt ja 1000 Gründe. Das heißt, tue ich genug, um mir Gottes Wohlwollen und auch Gottes Gunst eigentlich zu erkaufen oder irgendwie zu aktivieren? Bin ich ein frommiger Christ? Tue ich so richtig diese geistlichen Übungen genug, um Gott so richtig in meine Richtung zu mobilisieren? Sag, ah, der Lasso, der ist so mein so Liebling, weil er so fleißig ist. Deswegen werde ich ihn segnen. Denkt ihr so? Habt ihr nie so einen Gedanken gehabt? So, es fehlt vielleicht mal hier in dem, was ich tue, irgendwas. Deswegen ist der Segen noch nicht sichtbar. Kennt ihr das? Was für ein grässlicher Gedanke. Wenn man so in diesem Ich, mich, meins, was muss ich tun, ist man eigentlich im Alten Testament voll im Gesetz. Dann hat man völlig den Blick verloren auf das Wesentliche, was es als Christ zu sein. Denn mein Gewissen wird mir immer sagen, du bist nicht gut genug. Und wir denken uns dabei, ja, kein Wunder, wenn das noch nicht passiert ist. Da kommt Entmutigung. Ja, kein Wunder, wenn Gott mich nicht sieht, wie. Und war kein Wunder, dass ich all diese tollen Verheißungen, die da niedergeschrieben sind, nicht in meinem persönlichen Alltag erlebe. Der Feind knallt so richtig rein. Und er möchte gerade das, dass wir auf uns selbst schauen, auf unsere Begrenzungen und sagen, ha, du bist ja gar nicht gut genug. Ist kein Wunder. Deswegen ist es so. Deswegen ist ein christliches Leben, dein Leben als Christ, so eintönig. Was ist denn der Schlüssel? Ihr kennt doch den Schlüssel. Den habe ich 1000 Mal hier erwähnt. Ich nenne das Petrus-Prinzip. Wir betrachten Jesus. Und wenn wir Jesus betrachten, werden wir, sagt die Bibel, in sein Ebenbild verwandelt. Also es passiert etwas, wenn du mitten in diesem Sturm nicht mehr auf die Wellen schaust. Na, im Ernst, da habe ich mir bei dieser Geschichte immer gefragt, im Ernst, wenn es keine Wellen gegeben hätten, ja, wäre das Problem doch immer das gleiche, oder? Ohne Wellen kann ein Mensch trotzdem nicht über Wasser gehen. Dass Petrus auf die Wellen schaut und sagt, oh, ich bin ein Mensch, es sind Wellen, er hat Angst vor den Wellen. Es steht ja nicht, er hätte Angst davor, über Wasser zu laufen. Nein, der hatte Angst vor dem unruhigen Wasser. Also das Problem war nicht, dass er über Wasser läuft, das war schon physikalisch schon etwas Abnormales. Nein, die Wellen haben ihm Angst gemacht. Das ist schon interessant. Schau auf Jesus, dann läufst du über Wasser. Das heißt, deine Umstände verändern sich oder die Gesetzmäßigkeit innerhalb deiner Umstände verändert sich, auch wenn die Umstände bedrohlich erscheinen. Also ist der Schlüssel nicht auf sich zu schauen, sondern auf Christus zu schauen. Was es genau heißt, das menschlich Unmögliche möglich werden zu lassen. Wir laufen über Wasser und weniger ist es nicht. Christsein bedeutet, über Wasser laufen. Christsein bedeutet, in Gottes Auftrag Dinge zu tun, die nicht in unserem Ermessen sind, die für uns persönlich unmöglich sind. Es macht wenig Sinn, ein Zeugnis zu geben von etwas, was Menschen tun können, was du selber tun kannst. Das ist ja kein Zeugnis. Das ist, du bist befähigt. Ich muss kein Zeugnis darüber geben, dass ich reden kann. Es wäre anders, wenn ich die ganze Zeit stumm wäre und plötzlich reden würde, dann würde sich das Zeug nicht lohnen. Aber solange ich rede, ist es für euch wertlos. Und deswegen ist es gut, das Petrusprinzip in unserem Leben zu praktizieren. Hier ist etwas, was ich in der Fortsetzung weiterentwickeln möchte. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn, und da kommt dieser Vers, den ich hier öfters verwende, und das hat einen Grund. Gleich wie er, gemeint ist Jesus Christus, gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Es ist schon interessant, diesen Vers gibt in der Form nur einmal in der Bibel. Und diesen Vers bemüht der Jünger, Apostel, der sagt, ich bin derjenige, den Jesus liebt. Um das sagen zu können, muss man sich einer Liebe bewusst sein. So sagst du oder sowas nicht. Er schreibt es, der Apostel, den der Herr liebt. Der hat nie gesagt, ich bin der, der dich am meisten liebt, sondern ich bin derjenige, den du liebst. Er wusste schon, in welche Richtung die Beziehung zu sein hat. Petrus hat immer gesagt, oh, wenn all diese Leute, wenn die all ganzen Elfer, wenn sie dich verraten, ich nicht. Denn ich stehe zu dir, ich sterbe für dich. Jesus hat ihm gesagt, wie wir alle kennen, du wirst mich diese Nacht schon dreimal verleugnen. Weil du denkst, aus deiner Kraft heraus, aus deinem Eifer heraus, meine Standards erfüllen zu können. Johannes hat es schon verstanden. Johannes, das ist so ein Maria-Typ. Ihr kennt ja Martha, Maria, ne? Heute ist Insider-Gottesdienst. Diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede, die verweise ich auf die Evangelien. Sollen sie lesen, dann wissen sie es. So, der Maria-Typ, das ist der, der sich hinsetzt und zuhört und aufnimmt und erkennt. Der da spricht, der braucht meine Hilfe nicht, denn er ist Gott. Der Martha-Typ, das ist der sagt, oh, das ist ja der Jesus, der ist arm, der hat Hunger. Die sieht den Menschen und die möchte diesem Menschen in irgendeiner Form dienlich sein. Die Richtung macht den Unterschied aus. Wir können Jesus nicht helfen. Wir können Gott nicht helfen, sein Reich hier zu bauen. Aber wir können ihn als Gott erkennen und uns von ihm gebrauchen lassen. Die Richtung macht den Unterschied aus. Wir können Gott nicht beeindrucken durch das, was wir tun. Wir können auch nicht an seinem Werk irgendwas hinzufügen. Wir können uns aber genau da einordnen, damit er uns gebraucht, damit Babenhausen ein besserer Ort wird. Martha, Maria, Johannes, Petrus.
Gegensätze
ähnlicher Art. Und dieser eine sagt, gleich wie er ist. Und man muss sich vorstellen, immer wieder, wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich mir, meine Güte, als Jesus auf der Erde war und all diese Wunder getan hat, der war mächtig genug, hätte man gesagt, gleich wie er war, bin ich, das wäre für mich dann mehr als genug. Aber es sagt, gleich wie er ist, wo er gerade ist, an der rechten Gottes, so sind wir hier in dieser Welt. Also nicht nachdem wir sterben, sondern jetzt, hier und jetzt. Ist Jesus krank? Ist Jesus eine Art Wrack? Gleich wie er ist, so bin ich, so bist du. Es ist eine völlig andere Wahrnehmung. Es ist auch kein Wunder, dass Petrus über Wasser gehen konnte, weil er in dem Moment diese Betrachtung gelebt hat. Die Transformation kommt von der Identifikation mit dem einen. So bin ich, wenn ich ein Gotteskind bin. Gott wusste um den negativen Einfluss des Gewissens auf unsere geistliche Entwicklung. Und deswegen hat er dafür gesorgt, in Christus im Voraus für die richtige Lösung des Problems. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren in die Asche einer jungen Kuh, die Unreinen, also wir, bevor wir Christ wurden, die damit besprengt werden, so heilig. Damals war das für die Juden, dass die leiblich rein werden. Um wie viel mehr wie das Blut Christi, der sich selbst als makelloses Opfer, Kraft des ewigen Geistes Gott dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Es ist schon mal interessant, in diesem Abschnitt hier stehen zwei Dinge. Die Juden mussten Jahr für Jahr durch den Hohenpriester eine gesamte Volksreinigung erleben. Ein Opfer, das gesamte Volk wurde rein für ein Jahr, für durch ein Opfer. Aber hier steht, dass sie leiblich rein wurden. Wir wurden durch Christus nicht nur leiblich rein. Das Ergebnis lautet, unser Gewissen wird gereinigt. Gott wusste von dem, was passiert. Er wusste schon, die brauchen das. Sonst werden sie immer denken, dass sie nicht gut genug sind für mich. Sie werden immer noch denken, ich gebrauche sie nicht, sie verdienen das nicht. Und weil wir so sind, wie wir nun mal sind, mit dieser Ich-Bezogenheit, mit dieser Leistungsorientiertheit, aber leider auch dadurch, dass irgendwelche Prediger Mist von dieser Kanzel predigen, nicht nur von, ich meine nicht dieser, sondern grundsätzlich von einer Kanzel predigen, hört man immer, ja, du bist nicht gut genug, ein guter Christ muss dies oder jenes und so weiter und so fort. Und dann wird man so geprägt, dass man falsch glaubt und denkt, man müsste Gott gegenüber irgendwas leisten, damit Gott uns belohnt. Nein, hier steht, dass wir unser Gewissen von toten Werken reinigen lassen durch das Blut Jesu mit einem bestimmten Ziel, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Also die Voraussetzung des Dienstes ist ein reines Gewissen. Ich bin, weil Christus mich so wie sich gemacht hat. Die Erkenntnis unserer wahren Identität als bedingungslos geliebte Person in Christus schafft Raum für die Entfaltung unserer gottgegebenen Begabungen. Das erste ist ein reines Gewissen, damit wir erkennen, ich erfülle alle Bedingungen, um Gottes Verheißungen in meinem Leben erleben zu dürfen. Diese Voraussetzung ist wichtig. Bevor man von Gabeneinsatz spricht, muss man wissen, dass man für Gaben richtig vorbereitet, geeignet ist und in Frage kommt. Ich komme in Frage für Gottes Gaben. Denn nur wer sicher steht, wer auf festem Grund steht, der kann auch Halt bieten. Nur wer sich beschenkt weiß, der kann auch weiter schenken. Und nur wer etwas hat, kann auch was davon weitergeben. Und deswegen möchte der Heilige Geist in uns diese Klarheit schaffen, wer wir sind. Damit wir tun können, wozu er uns befähigen wird. Wir alle sind zwar Teil eines Leibes, der Gemeinde, aber wir wurden zu unterschiedlichen Aufgaben berufen. Das hat auch damit zu tun, dass sie unterschiedlich geprägt sind. Wir sind unterschiedlich begabt, wir haben unterschiedliche Herkünfte, wir haben unterschiedliche Charakter. Ist auch in Ordnung so. Gott legt viel Wert auf diese innere Entwicklung. Er möchte, dass wir tun, nicht um anderen Menschen zu gefallen oder irgendwas. Gott möchte, dass wir etwas tun, weil er uns dazu befähigt, das zu tun. Denn aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich an jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt. Ihr erkennt das, ne? Das ist der Vers 3 vom Anfang. Denn aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch. Und ich hoffe, man sieht die Farbe blau bei jedem. Das hat einen Grund. Strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Jeder. Unsere Aufgaben in der Gemeinde sind komplementär. Das heißt, sie ergänzen sich. Gott meint jeden. Es gibt niemanden unter uns, der ungeeignet wäre. Es gilt auch für diejenigen, die jetzt nicht im Raum sind und hier gucken. Ich meine auch euch. Gott schließt niemanden aus. Jeder von uns ist als Teil dieses Ganzen, dieses Leibes wichtig. Was wäre ein gesunder Körper, in dem jetzt der kleine Finger fehlen würde? Man merkt es erst, wenn er wehtut und man greifen will mit der Hand, ne, dass man den braucht, diesen Finger. Gott schließt niemanden aus. Jeder von uns ist als Teil des Leibes wichtig. Denn jeder von uns, das ist das Schöne, wurde von Gott begabt, um seine Begabung einsetzen zu können. Man muss es wissen. Es gibt die Voraussetzung, die wir alle erfüllen, Und es gibt die Begabung, die Gott geschenkt hat. Jetzt, wenn man das weiß, ich erfülle die Bedingungen, Gott hat für mich eine Begabung parat oder mehrere, dann können wir uns über die Gaben unterhalten. Die kommen in den Versen 4 bis 8. Ich lese nochmal. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat er die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit Freude. Eine Gemeinde braucht alle geistlichen Gaben zur Erbauung. Und diese hier, die nenne ich strukturelle Gaben, weil die eigentlich die Kernelemente sind, die jede Gemeinde, die gesund laufen soll, braucht. Es gibt alle erdenklichen Funktionen drin. Gottes punktuelle Botschaft an die Gemeinde, das ist nicht die Predigt, das ist etwas Spezifisches, was Gott vielleicht in einer bestimmten Situation aussprechen will, nennen wir eine Prophetie. Da kommt einer und sagt, ich habe vom Herrn empfangen das, und es ist präzise, es ist nicht der Parkplatz, denn das ist bei mir so der Dauerfall. Ich finde immer einen Parkplatz, egal wo. Und das ist auch so für meine ganze Familie. Das können meine Kinder bezeugen, die finden das auch lustig. Wir nennen das sogar das, das ist die Kulibali-Gabe. Denn wir finden immer einen Parkplatz. Aber das ist ja nicht etwas, was für euch erbaulich wäre. Ja, der Lasso findet immer einen Parkplatz, wenn er egal wohin fährt. Nein, aber vielleicht gibt es etwas Spezifisches, den jemand hier unter uns braucht. Und das gibt Gott einem anderen. Und der kommt nicht auf die Bühne und macht den anderen fertig, sondern er baut ihn damit. Wichtig. In Einklang mit dem Glauben. Das ist biblisch treu und kein Widerspruch zu dem, was geschrieben ist. Andere dienen. Die dienen mit allen möglichen Sachen. Diese Bereitschaft zu dienen ist nicht bei jedem vorhanden. Der eine tut's gerne, der andere tut es, weil er meint, dass es tun muss. Der das gerne tut, ist eher begabt und derjenige, der es eher aus Zwang tut, weniger begabt. Dienen ist wichtig, aber es ist auch eine Gabe. Genauso ist es auch eine Gabe zu lehren. Da gibt es ja auch Voraussetzungen. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe von Gott empfangen, ich soll operieren gehen. Und ich gehe ja zum nächsten Krankenhaus und sage, wisst ihr was? Ich bin Christ und Gott hat mir gesagt, ich soll mal hier operieren. Ah, haben Sie Medizin studiert? Sind Sie Arzt oder was? Nö, aber ich hab's ja so, ich fühle so den Heiligen Geist, der spricht, ich muss jetzt. Jeder würde dich da, also okay, kennt ihr mal, wisst ihr, was da ist an der Stelle? Da werden Leute, die mit solchen besonderen Fähigkeiten auch mal entsprechend dort stationär behandelt, da können sie hin. Aber interessanterweise in der Gemeinde ist es so, dass wir gerne mal Dinge tun, weil wir gar keine Qualitätsmuster haben, wir haben ja keine Skala, Dinge zu klären. Dann, wenn einer sagt, wir sind eh chronisch überall unterbesetzt, wenn man sagt, ich würde gerne, dann sagt, okay, mach mal. Das sollte man aber nicht immer so machen, das ist nicht immer gut. Man sollte auch die Qualifikation betrachten, nicht nur bei der Lehre, sondern grundsätzlich. Die Befähigung zum Trösten. Hat nicht jeder. Also das gehört zum Beispiel nicht zu meinen Kernkompetenzen. Ich neige eher dazu, direkt zu sprechen. Und manchmal braucht man so eher so dieses Empathische, dieses Weiche drumherum, damit es genauso ankommt. Mein Vater hat immer gesagt, es gibt gegen Malaria ein Mittel, das nennt sich Chinin. Chinin ist extrem bitter, widerlich bitter, aber sehr wirksam. Und es gibt Chinin-Tabletten, muss ja so mit Wasser und dann mal ganz hinten, damit es die Zunge nicht berührt. Trotzdem spürst du was. Und es gibt Chinin-Pastillen, das heißt, die sind mit Zucker drumherum. Die wirken ein bisschen später, aber die sind genauso wirksam. Und dann sagte mein Vater immer, Du sollst
nicht wie die Tablette,
sondern du musst wie die Pastillen sein, so die Dragees. Die Wirkung ist die gleiche, der Geschmack ist ein völlig anderer. Sorge dafür, dass die Menschen das Süße erst spüren und dann lass die Wirkung hinterher. Das heißt, man muss wie Jesus am Brunnen mit der Frau reden. Na, erstmal, gib mir Wasser zu trinken. Jo, ihr kennt ja die Geschichte, ne? Wo er sagt, hol deinen Mann. Und da, wo sie sagt, ja, ich hab ja keinen. Ja, so. Und er, du hast gut gesprochen. Das, was du gesagt hast, ist richtig. Er sagt ihr nicht, du schlechte Frau, schlechtes Vorleben, 5 Leute schon hinterher gehabt, böse, na, sowas will man nicht, sowas rede ich nicht, das wäre so der Fall. Nein, er sagt, du hast gut gesprochen. Und er zeigt ihr, was sie braucht, gib ihr, was sie braucht, er baut sie richtig und schickt sie als faktisch als Evangelistin, der hat sie so richtig so zugemacht mit Befähigung, dass sie dann rausgegangen ist, zurück ins Dorf und hat von Jesus gezeugt. Und er hat gesagt, hier, ich habe einen gesehen, das ist der Messias. Und so sollten wir sein. Die Befähigung zu trösten, die Befähigung zu korrigieren, geben zu können, leiten zu können, organisieren zu können, als Mentor andere zu fördern, Großzügigkeit zu praktizieren, und so weiter und so fort. Gaben gibt es unzählige. Es sind ja nicht nur die hier. Da, wo ein Bedarf ist, muss dieser Bedarf gedeckt werden. In einer Gemeinde ist es so. Wenn wir uns, auch wenn wir alle anfangen würden zu funktionieren, wie Gott uns haben will, würde immer wieder etwas entstehen. Denn durch diese Dynamik wächst was. Und wenn wo was wächst, entstehen Lücken. Wachstum ohne Lücke gibt's ja nicht. Man bekommt mehr Raum und deswegen gibt es, würden wir uns so wie da sind heute in meinem Wohnzimmer sitzen, es wäre eng. Aber wir sind in einem großen Raum. Was denkt ihr, wenn der Raum noch eine Etage hätte oder 2? Und dann die würden da auf der Empore sitzen, auf dem Balkon, 3. Und dann würden alle da gucken. Dann bräuchtest du einen riesen Bildschirm, damit man deine Augen sieht. Ein Pastor hat mir vor vielen Jahren gesagt, 2004 war das. Also sie sagt, ja, wir haben eine kleine Gemeinde in einem kleinen Ort. Ich sage, wie groß ist der Ort? Ich sagte, das war ein Pastor in Kelsterbach. Er sagte mir, ich sage, ja, Babenhausen, weiß ich nicht so, die Umgebung, 15.000, 20.000, weiß ich nicht genau. Da sage ich, ja, aber da könntet ihr auch mal eine Gemeinde haben mit 10.000 Mitgliedern. Und ich, sag, ja, ihr seid ja schon so viel. Wenn ihr der Zweite von Gott berührt wird, dann habt ihr, stell mal vor, ein Riesenpotenzial, 20.000. Ich sage, warum nicht? Und ich musste ja dran denken,
Petrus hat
bei seiner ersten Predigt ohne Mikrofon, ohne Anlage, ohne Video, ohne Beamer, ohne alles, 3.000 Personen zum Glauben geführt. Ein Speech, 3.000. Ich multipliziere mal 10. Das macht 30.000. Und das sieht bei einer Person, wenn jeder, der sich bekehrt, auch noch mal weitergibt, dann, meine Güte, ist Hessen ja eine Gemeinde. Ja, ich werde sagen, der Lasso, der ist wieder überschwänglich unterwegs. Allen Gaben geht eins voraus. Gott ist der Geber. Wir sind nur Empfänger und wir sind die Kanäle, durch die er andere Menschen segnen will. Wir sollten nie den Fehler machen, uns nach den Gaben zu sehnen. Ich sage es wirklich als einer, der viele Jahre verkehrt gemacht hat. Gebetet, gefastet, ich wollte endlich Gott beeindrucken. Ich wollte ihn richtig beeindrucken. So einen fleißigen, eifrigen, frommen wie mich hast du noch nicht gesehen. So eine bin ich. Ich bin morgens früh aufgestanden, um 5. Ich werde von 5 bis 6 jeden Tag in Zungen reden, beten, bis der Boden bebt. Ist nichts passiert. Nach 3 Jahren habe ich aufgehört. Gut, ich habe gelernt. Ich habe mehr von der Bibel gelernt, denn wenn du so lange in der Bibel liest, jeden Tag und nach einem Ende des Jahres immer wieder die Bibel durchgelesen hast, irgendwann hast du mehr Verständnis. Dann studierst du auch mal solche Dinge da und lernst wirklich, du entdeckst 1000 Sachen, aber deine Motivation ist verkehrt. Ich wollte die Gaben, denn ich wollte mit den Gaben die Welt verändern, aber es war immer ich. Nein, wir sollten den Geber im Fokus haben. Wir betrachten zu unserer Veränderung nicht die Gaben, sondern wir betrachten Jesus. Durch Jesus allein werden wir zu dem, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Ich fasse zusammen. Wir sollten uns nicht durch Selbstbetrachtung entmutigen lassen. Wir sollten fokussieren. Wir sollten nämlich auf denjenigen fokussieren, der uns verändern kann, auf Jesus. Das Petrus-Erlebnis ist eigentlich die einzige Möglichkeit für uns, Unmögliches möglich zu machen. Nämlich, mein Lieblingsausdruck, über Wasser laufen. Weniger ist von Gott für uns gar nicht vorgesehen. Denn Babenhausen wird durch Argumentation nicht zu Jesus kommen. Babenhausen wird nur zu Jesus kommen und auch die Umgebung, wenn etwas geschieht, was weit über das Erkennbare, das menschlich Machbare hinausgeht. Das ist der Hebel. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Blick auf Jesus richten, denn er wird uns zeigen, dass wir die Bedingungen erfüllen, um seine Gaben zu empfangen. Er wird uns zeigen, dass jeder von uns, der Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, begabt ist und die Bedingungen, diese Begabungen für Gottes Plan maßgeschneidert bekommen hat, um sie einzusetzen. Das ist das Coole dran. Jeder hat einen maßgeschneiderten Plan. Und jeder von uns ist wichtig. Jeder von uns ist notwendig sogar, um diesen Auftrag fürs Gospelhaus zu erfüllen. In diesem Sinne sage ich, lass uns mal diese Ecke hier rocken. Amen.